In unmittelbarer Nähe zum Floridsdorfer Spitz, welcher von hektischer Umsteigetätigkeit der Pendlerinnen zwischen Schnellverbindungen und in Bussen in die nördlichen Speckgürtelteile wie von Imbissbuden und Billigshops geprägt ist, befindet sich die Kirche von St. Josef mit seinem markanten Glockenturm und der Fassade mit Statuen der 12 Apostel. Das sich am Pius-Parsch-Platz Nummer 3 befindliche katholische Gotteshaus war nach der Niederschlagung des Februaraufstandes 1934 als Angebot an die unbotmäßige marxistisch orientierte Arbeiterinnenschaft unter anderem als Versöhnungsgeste seitens der austrofaschistischen Diktatur angedacht. Im Falle des Kirchenbaus bemühten sich aber Teile des totalitären bürgerlichen Regimes mit Hilfe liberaler Kleriker und hervorragender Architekten um ein offeneres und moderneres Image in Form und Inhalt. Welche Rolle der Kirchenbau in der Phase des Austrofaschismus von 1933 bis 1938 spielte und wie sich die Existenz unterschiedlicher Strömungen innerhalb des Machtapparats bei der Ausgestaltung der Kirchen manifestierten, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, heute hast du uns ja was mitgebracht, nämlich quasi ein Leibthema von dir oder ein Thema, worüber du schon immer sprechen wolltest.
Wir sprechen über ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, nämlich über den austrofaschistischen Kirchenbau in der Periode 34 bis 38.
Ich habe dort alle Kirchen in Wien sind gebaut worden, schon vor vielen Jahrhunderten.
Ja, also die meisten Kirchen wurden gebaut natürlich im 18. und 19. Jahrhundert, aber die Austrofaschisten haben nach der Niederschlagung des Februaraufstandes 34 versucht, so ein Gegenmodell zu entwickeln zum Roten Wien und wollten dann durchaus einmal sich auch in einer gewissen Sinne auch modern zeigen, im Gegensatz zu ihrem Wohnbau, die sehr konservativ war, da ging es vor allem um Siedlungsbewegung, aber beim Kirchenbau hat man sich einer liberalen Strömung innerhalb der katholischen Kirche geöffnet.
So ein bisschen eine Gegenreformation des 20. Jahrhunderts, kann man das so sagen?
Ja, es war auf jeden Fall mal ein Versuch einer Art Aussöhnung, zumindest auf architektonischer Ebene. Wenn man mal so zurückblickt, also nach der Zerschlagung des parlamentarischen Systems 34, gab es natürlich auch ganz massive Auswirkungen auf Wien. Also es wurde ein Bürgermeister eingesetzt, das war damals der Herr Schmitz. Und der hat so ganz im Sinne von Karl Lueger versucht, eine autoritäre Politik von oben einzuführen. Es wurde ja zum Beispiel auch der Gemeinderat aufgelöst, den gab es ja nicht mehr. Es wurde eine Bürgerversammlung, die Bürgerschaft ernannt. Das wurde direkt von oben vom Kanzler ernannt oder beziehungsweise vom Bürgermeister. Und der Bürgerrat oder diese Bürgerschaft bestand aus 64 Mitgliedern und die haben einfach in sämtliche maßgeblichen Angelegenheiten der Stadt geregelt. Finanzen, Wohnbau, Infrastruktur und unter anderem auch natürlich die Baupolitik.
Also 64 ernannte Mitglieder, quasi der feuchte Traum eines jeden Konservativen. Nichts mehr mit der Kraft der Mitte, sondern
also richtig schön diktatorisch, so den Senat von weisen, alten Männern, die einfach wissen, wie es in der Stadt lang geht. Also alles, was demokratische Anflüge hätte oder Mitbestimmung, wird hier ausgeschaltet.
Gut, hat einen Vorteil, dass man sich teure Wahlkämpfe spart.
Sehr kostengünstig, aber ansonsten bleibt das Regime teuer, natürlich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
In die Baupolitik ist quasi ein Teil des Geldes geflossen.
Ja, also insgesamt war ein großer Teil der neuen Baupolitik oder der Mitteln, die in die Infrastruktur gelaufen sind, wurden neu gesetzt. Also man wollte wirklich weg von diesem Roten Wien. Das Rote Wien hat sich vor allem auf diesen sozialen Wohnbau konzentriert und auch auf Infrastruktur. Das Schwarze Wien hat sich jetzt neue Ziele gesetzt. Und das war vor allem der Bau von Erinnerungsorten, sehr stark Wohnbauten, aber eher für die Mittelklasse oder auch vor allem für Beamte, also vor allem für die Exekutive und für das Bundesheer, Infrastruktur und zum Teil auch Kirchen. Was das meiste aber an Mitteln geschluckt hat, war eigentlich der Straßen- und Brückenbau. Also Wien sollte wirklich so als Verkehrsstadt umgebaut werden. Und das war durchaus auch im Sinne einer allgemeinen faschistischen Ideologie. ist ein Hinweis natürlich auf die Referenz, das natürlich der Austrofaschismus zu Italien und zu Deutschland hatte. Ja, aber ich denke mir so, wir sollten da vielleicht irgendwann einmal auch eine Folge mal machen, überhaupt über diesen ganzen Straßenbrückenbau und Infrastrukturbau in Wien, dieser gesammelte Begriff der Assanierung. Aber heute würden wir mehr mal über den Kirchenbau sprechen.
Gerne. Und weil du ja die Erinnerungsorte erwähnt hast, also gerne auch mal über die faschistische Filmpolitik. Aber ja, sprechen wir über die Kirchen. Also wie schaut's da aus mit den Kirchen?
Ja, wie das austrofaschistische Regime hat sich immer schon so ausgestaltet, natürlich mit einer engen Verschränkung zwischen Christentum, Kirche und autoritären Strukturen. Also Dollfuß, Schuschnigg hatten immer den Bezugspunkt zur katholischen Kirche. Die katholische Kirche war ein Machtfaktor, war in Österreich auch zum ganz großen Teil sehr reaktionär und sehr totalitär organisiert und ausgerichtet, hatte immer auch einen Rückblick natürlich auf die Habsburger Monarchie. Aber beim Kirchenbau ab den 30er Jahren orientiert man sich eigentlich teilweise auf diese stilistische Erneuerung, die vor allem in Deutschland begann, in den 20er Jahren. Und da gab es vor allem zwei Protagonisten, zwei Architekten, also nämlich Clemens Holzmeister, ein ehemaliger Modernist eigentlich, auch Teil des Werkbundes. Da gab es auch die Auseinandersetzungen mit der Werkbundsiedlung. Clemens Holzmeister stand aber immer so für diesen konservativen Flügel, christlichen Flügel und vor allem auch Robert Kramreiter. Und die beiden waren in Verbindung vor allem mit einer liturgischen Neuorientierung und da war Vorreiter der Augustiner Chor Herr Pius Parsch.
Über den Clemens Holzmeister und die Werkbundsiedlung kann man ja in diesem anderen Podcast, den wir ja auch noch machen, wir machen ja noch einen Podcast, Grätzlgeschichten durchaus auch was hören, wenn wir über den 13. Bezirk sprechen. Kleiner Querverweis. Aber jetzt sozusagen zu den Kirchen selbst. Also ich nehme ja mal an, im ersten Bezirk haben sie jetzt nicht unbedingt Kirchen bauen müssen.
Das Hauptargument für diesen neuen Kirchenbau war vor allem die Überbelegung der Pfarren und vor allem es ging um eine seelsorgerische Intensivierung in den Arbeiter- und Siedlerbezirken.
Also Randsiedlungen quasi.
Randsiedlungen. Also es ging so um Donaustadt, Floridsdorf, also da war eine starke Siedlungsbewegung und die war mit Kirchen unterversorgt.
Wahrscheinlich aber auch Favoriten oder...
Zum Teil auch in Währing, 15. Bezirk, 21. Bezirk. Das waren alles also Arbeiterbezirke, wo eigentlich der klassische rote Wohnbau vor herrschend war und natürlich haben die Sozialdemokraten sehr wenig Kirchen bzw. gar keine gebaut. Dieses Defizit wollte man beheben und es gab dann so praktisch so drei große Betätigungsfelder für den Kirchenbau. Nämlich es war eine Politik des Neubaus, also von neuen größeren Projekten, größere Kirchenbauten. Es gab dann auch eine Menge von Not- und Siedlungskirchen, die man auf die Schnelligkeit eingerichtet hat und das dritte Feld war, was aber nicht so populär war, nicht so ausgiebig war, die Erweiterung von bestehenden Kirchenbauten. Ich denke aber, die Konzentration der heutigen Sendung ist vor allem also auf diese Neubauten. Da gibt es ja ein paar sehr interessante, exemplarische Beispiele. Wie schon erwähnt, also es gab diese Neuorientierung in den 20er Jahren. Diese Welle der Diskussion schwappt auch nach Österreich rüber. Und es führt auch zu einer heftigen Diskussion innerhalb der katholischen Kreise in Österreich. Also zuerst gab es ziemlich heftige Proteste gegen diese neue profane Kirchenkunst. Also Kirche sollte nicht wie Theater oder Konzertsäle aussehen. Die Modernisten hingegen wollten aber eine viel engere Verbindung von Altar und Gemeinderaum, keinen Prunk, Zurückkehr zu dieser frühchristlichen Basilika. Einsatz natürlich neuer Materialien, da merkt man auch zum Beispiel, dass Clemens Holzmeister sehr wohl einen starken Einfluss verspürte von Bauhaustraditionen. Und natürlich kommt auch der Pius Parsch eher da ins Spiel. Also man kann ihm auch zitieren, er schreibt dann 38, 39 eine Arbeit über den modernen Kirchenbau und Zitat, er sagt, allem Kulissenhaften, allem unorganisch Ornamentalen, allem Schein, alle Stoffunechtheit wurde der Krieg erklärt. Und daher hört man eindeutig das Bauhaus raus.
Aber was bleibt da noch übrig von der Kirche?
Die Rückkehr eigentlich zu diesen frühchristlichen Werten. Also die Literatur spricht dann praktisch von einer gedämpften Modernität oder also ein Clerical Modernism. Und das kann man anhand auch von einigen Beispielen sehen. Also ein Beispiel ist die Seipel-Dollfuß-Gedächtniskirche in Fünfhaus am Vogelweidplatz. Wurde schon eigentlich vor 1934 geplant. Der Entwurf stammt auch von Clemens Holzmeister. Es gab schon damals auch kritische Stimmen gegen diese moderne Architektur. Dieser Glockenturm wurde so als Paternoster-Garage tituliert. Und im Grunde war das auch dann später nach 1934 auch die Idee da, man sollte das überhaupt einbetten in einen großen faschistischen repräsentativen Komplex, also in die Frontführerschule. Es sollte dort eine Dollfuß-Gedächtnisanlage errichtet werden, ein Dollfuß-Denkmal. Und später wurde das eigentlich, diese Kirche, die eigentlich so als moderner Bau für einen Arbeiterbezirk gedacht wurde, wurde zu einer Krypta und zu einem Gedächtnisort und Wallfahrtsort für die Gefallenen oder beziehungsweise für die großen verstorbenen Geister des klerikalen Konservatismus in Österreich. Und das war vor allem als Seipel und Dollfuß. Und beide waren ja auch in der Krypta dort begraben bis 1939. Bis die Nazis die sie praktisch dann wiederum von der Krypta entfernt haben und sie auf Friedhöfen verbracht haben.
Jetzt hat mich interessiert, ich kenne in Floridsdorf die St. Josefskirche, ist die auch so ein Beispiel?
Richtig, die St. Josefskirche ist vom Architekten Robert Kramreiter entworfen worden, also es war der zweite Name, den wir vorhin erwähnt haben. Und auch hier wieder sieht man wirklich einen Bruch mit den alten Traditionen, also frei von stilistischen Vergangenheitsbezügen. Man will sich also wirklich so von den alten barocken oder Renaissance oder romanischen Kirchen distanzieren. Also man sitzt dort ein Zeichen der Moderne, also kein Prunk, keine ausgiebigen Außenfassaden. Im Zentrum steht immer der Innenraum, also der Handlungsort der Messe oder der liturgischen Handlung. Also ganz im Sinne von diesem Pius Parsch. Vielleicht ganz kurz sollte man auf die Idee noch von Pius Parsch eingehen. Ja, der Herr Parsch war eigentlich so ein liberaler Kleriker, kommt aus dem Stiftkloster Neuburg und war Vorreiter auch des Zweiten Vatikanischen Konzils, also so Kernpunkte dieses Konzils, das erst in den 60er Jahren, also 50er, 60er Jahren waren. War Mitsprache der Gemeinde, die Messe sollte in Deutsch abgehandelt werden. Er hat auch dem Katholikentag 1933 einige moderne Einführungen mitgebracht, wie die Bezing-Messe, das heißt auch der Gesang in Deutsch, nicht in Latein. Ich meine, das glaubt man so heutzutage, das ist eh selbstverständlich oder sonst was, aber das waren damals wirkliche Brüche, dass man nicht in Latein gesungen hat oder nur die Messe in Latein gehalten.
Also man muss vielleicht sagen, also klassischerweise hat der Priester da vorne sozusagen sein Zauberding gemacht mit dem Rücken zur Gemeinde auf Latein und die Gemeinde hat ehrfürchtig zugeschaut dabei. Das war vor dem Zweiten Vatikanum der...
Durchaus gang und gäbe, dass man mit dem Rücken, wie du sagst, zum Publikum oder zu den Gläubigen spricht. Das Presbyterium, also der Chor, war auch abgeschirmt. Und Pius Parsch sagt, wir müssen diese Grenzen aufmachen. Und das merkt man dann auch in der Architektur. Also es findet alles in einem großen Raum statt. Es ist schmucklos. Die Grenze zwischen Chor, also wo der Priester seine Tätigkeiten vornimmt und die Grenze zu den Sitzbänken der Gläubigen verschwimmt langsam. Man rückt sich näher, im Gesang kommt man sich näher. Pius Parsch wurde auch in den 50er Jahren der Häresie angeklagt. Also das kam mit Mühe und Not, kam eigentlich davon, dass er aus der Kirche nicht ausgeschlossen wurde.
Wie gut der Revoluzzer, wie es sich anhört.
Ja, also so ein Befreiungstheologe vielleicht auf die österreichische Variante.
Ja, ein bisschen sanfter. So weit mag ich ihn jetzt auch wieder nicht edeln.
Ja, sagen wir mal freundlich. Also für österreichische Verhältnisse jedenfalls ein Mann, der sich da rausgelehnt hat und der vor allem einen stärkeren Bezug eben zum Urchristentum gesucht hat und auch also direkt zu Jesus. Und das merkt man auch an dieser St. Josefskirche. Die St. Josefskirche ist ja in der Nähe von Spitz, Floridsdorf, nahe an diesen ganzen Gemeindesiedlungen, wurde Mitte der 30er Jahre errichtet und wirkt ein bisschen von außen mit diesen Lodgen und mit diesen 12 Apostelfiguren, die da draußen auch stehen an der Wand, fast ein bisschen auch ein faschistischer Bau. Und gleichzeitig ist eine eindeutige Orientierung eigentlich auf das Urchristentum. Es sind die 12 Aposteln. Es ist der heilige Josef, also der Ziehvater von Jesus, und Jesus selbst spielt in der Kirche eine Rolle. Keine Heiligen, keine heilige Maria, keine Wundertätigkeiten, keine Devotionalien, also wirklich eine Rückorientierung auf dieses Urchristentum. Und das war eine eindeutige Orientierung auf das Urchristentum und gleichzeitig natürlich ein Angebot an die Arbeiterinnenschaft.
Weil du jetzt gesagt hast, keine Heiligen und kein Hokuspokus, aber Reliquien gibt es schon noch in der Kirche, oder?
Ja, also diese ganzen notwendigen sakralen Einrichtungen, um zum Beispiel die Heilige Messe zu lesen, natürlich die Eucharistiefeier abzuhandeln, das war natürlich alles vorhanden. Aber wie schon gesagt, sehr viel bescheidener, schmucklos. Die Arbeitersiedlungen waren ja auch in der Nähe dieser neuen Arbeiterkirchen. Also man wollte da wirklich auch zeigen, hallo, wir verschwenden nicht euer Geld, wir sind Teil von euch, wir halten da schmucklos, wir wollen Nähe suchen zu euch, so ähnlich wie sozialdemokratische Funktionäre, so sind die neuen Priester nicht abgehoben, sondern wir sind eng mit der Gemeinde verbunden.
Also eigentlich schon ein bisschen ein gegenteiliges Programm zur Gegenreformation, also wo die Gegenreformation irgendwie die Macht darstellt und halt besonders protzig ist und irgendwie den Subalternen zeigt, okay, wir beherrschen euch so weit, dass es da keine Chance gibt oder so, ist es hier eher ein Naherücken und eine neue Bescheidenheit, um ein bisschen, wie soll ich sagen, andocken zu können.
Ja, und das ist gerade das Interessante. Also einerseits ist es autoritäre, totalitäre, austrofaschistische Regime geht mit Polizei und Bundesheer Gewalt, militärischen Mitteln gegen die Arbeiterinnenschaft vor und auch gegen das liberale Bürgertum zum Teil. Und gleichzeitig aber auf dieser kirchlichen Ebene versucht es ein bisschen aufzulockern, so auf den Hinweis, wir sind ja nicht so. Wir haben eben die Nähe zu euch, wir bauen das bei euch in der Gegend, also nicht mehr in einem entfernten Bezirk oder in der inneren Stadt. Wir investieren hier die Mittel. Und das Interessante ist ja
also auch... Also doch die Kraft der Mitte und nicht die Hure der Reichen.
Genau, also fast noch wirklich so Richtung Orientierung hin zu den Armen, natürlich auch so mit Ausspeisungen etc. Und das Interessante ist ja auch zum Beispiel, dass die Kirche beim Spitz in Floridsdorf eben dem heiligen Josef gewidmet ist. Und das ist nicht
Handwerker, Tischler, zufällig. Arbeiter.
Genau, er war Arbeiter und das ist ganz, ganz wichtig. Er war auch tolerant, er war ja auch jemand, der eigentlich ein Kind aufnimmt, das nicht von ihm war. Also auch hier, er verzeiht, auch kann auch verzeihen. Das ist auch so, wie der Staat kann auch verzeihen, dass die unbotmäßigen Arbeiter aufbegehrt haben. Wir sind nicht so, wir geben euch das Angebot wieder, kommt wieder zurück in unsere Mitte. Und wie schon gesagt, der heilige Josef wurde auch dann 1955, glaube ich, auch von Pius XII. Noch einmal erhöht in seiner Stellung, indem ich der 1. Mai zum Schutztag des heiligen Josefs ernannt wurde.
Also okay, passend.
Genau, er war immer der Hakler unter den Heiligen. Und so wurde das natürlich nicht zufällig, wurde diese Kirche auch ihm geweiht.
Ja, super spannend. Also danke, Walter, dass du uns das Thema mitgebracht hast. Das ist ja jetzt schon länger quasi unter den Nägeln gebrannt. Jetzt allerdings, wie soll ich sagen, ich glaube, das sind ja nicht die einzigen Bauten. Also wenn du jetzt für uns alle irgendwie so eine kleine Tour durch Wien zusammen tischlern müsstest, wie der heilige Josef, wo sind denn so Bauten der kirchlichen Moderne in Wien?
Also wenn man noch einmal diese Phase 34 bis 38 nimmt, dann waren es insgesamt, soweit ich informiert bin, 13 Neubauten hinsichtlich kirchlichen Konstrukten. Das eine war natürlich diese großen Neubauten, wie schon erwähnt, die St. Josefskirche zum Beispiel. Es gibt auch in St. Leithen die Versöhnungskirche, also auch ganz klassisch ein Angebot an die Arbeiterinnenschaft. Gerade im St. Leithenhof haben schwere Kämpfe stattgefunden. Man baut zuerst eine Notkirche und am Ende wird dann eine große Kirche, eine moderne, hingebaut und gesagt, schaut mal, kommt zu uns, wir versöhnen uns. Also das ist einer von diesen auch großen Bauten. Es gibt dann diese kleineren Siedlungsbauten, zum Beispiel wie im Bruckhaufen, 21. Bezirk in der Nähe vom Angelibad. Auch hier eine kleine, schmucklose Art Kapelle ohne Seitenschiffe. Auch hier wiederum Hinweis, keine Seitenschiffe, keine Heiligenverehrung, Konzentration auf das Urchristliche. Deswegen, da gibt es einige in der Stadt, so kleinere Kapellen. Am Friedhof der Namenlosen wird zum Beispiel eine Kapelle errichtet. Übrigens auch im Zuge so freiwilliger Arbeitstätigkeit unter Anführungszeichen und auch als Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm, so im Zusammenhang auch mit der Donauregulierung und Kampf gegen die Überschwemmungen. Ja, und es gibt dann eben diese Umbauten von anderen kleineren Kirchen. Aber wie schon gesagt, die St. Josefskirche, die Seipel-Gedächtniskirche, die St. Leithenkirche, das sind diese großen Bauten und dann gibt es eben diese kleineren Notkirchen. Was es noch gibt, eben die Kapellen, die zum Teil schnell errichtet werden nach 34. Eine ist zum Beispiel am Wolfsberg in der Genossenschaft. Die Genossenschaft wird aufgelöst nach 34 und das ehemalige Schutzhaus wird umgebaut zu einer Kirche. Also geht man relativ radikal vor, so aus dem ehemaligen Wirtshaus wird dann eine Kirche errichtet. Oder zum Beispiel auch ein ganz berühmtes Beispiel, Karl-Marx-Hof, da gab es so ein Schaumöbel-Depot, also wie man am besten einrichtet. Und nach 34 wird dort sofort eine Kapelle eingerichtet. Übrigens, die Nazis nach 38 richten dort, glaube ich, so ein HJ-Zentrum ein. Immer wiederum werden eigentlich so Orte schnell beladen durch die jeweilige Ideologie wieder besetzt. Das Interessante war auch, dass evangelische Kirchen errichtet wurden, weil viele Arbeiterinnen und Arbeiter sahen sich auch gezwungen, der Kirche beizutreten, wegen der politischen Verfolgung, aber natürlich einfach um Arbeit zu bekommen. Und dann waren die Evangelien natürlich lieber als die Katholiken. Also dementsprechend musste man dem auch Rechnung tragen. Interessant war aber auch die Finanzierung. Wie haben sich eigentlich diese Kirchenbauten finanziert? Und da hat eigentlich der Staat gar nicht so viel Mittel hergestellt, also sondern es war mehr so Lotterien, Spenden, Gesellschaften zur Errichtung von Kirchenbauten. Und die Stadt hat es eher unterstützt mit billigen Baugründen und so einem symbolischen Mietzins.
Das gefällt mir. Glücksspiel zur Errichtung von Kirchen. Das ist die Kirche in a nutshell.
Und die Kirche natürlich als einer der größten Grundstückbesitzer der Stadt kriegt nur extra von der Stadt was geschenkt. Also das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, wie dann Politik erfolgt ist und welche Interessen es doch dahinter gab.
Okay, und das symbolisiert quasi dieses kulturpolitische und architektonische Experiment. Kommt es dann mit dem Einmarsch der Nazis zum Ende oder wie schaut das aus?
Ja, es kommt zu einem radikalen Ende. Also die Nazis sind viel antiklerikaler als die Sozialdemokraten. Also hier wird ein klarer Strich gezogen. Neubauten gibt es da nicht. Also es gibt da wirklich eine Feindschaft zwischen der katholischen Kirche und den Faschisten, wobei die katholische Kirche ja sich extrem angeboten hat am Anfang, auch den Nationalsozialisten, aber die wollten das eigentlich gar nicht.
Ja, die haben mehr die nordischen Götter dann im Auge.
Also immer mehr auch diese Runenkulte und heidnischen Kulturen. Also wie heute ja, gibt es ja auch diverse Parteien, die tanzen jetzt wiederum ums offene Feuer herum und finden das gut und glauben, das ist Identitätspolitik. Und die Nazis haben, wie schon gesagt, einen klaren Strich zur katholischen Kirche gezogen. Was aber blieb, ist natürlich die Überlegung, dass man Kirchen anders bauen muss, auch nach 1945. Und da gab es natürlich dann auch in der Politik der Aussöhnung zwischen Staat und Kirche und vor allem auch zwischen der Sozialdemokratie und Kirche auch durchaus dann Versuche, an diesen Traditionen eines modernen Kirchenbaus auch im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils anzuknüpfen. Also man hat nicht mehr diese barocken Tempel gefördert oder hingestellt oder irgendwelche Atavismen in der Architektur, sondern man hat sich immer eigentlich diesen neuen Traditionen hinorientiert, beziehungsweise auch die neuen Baustoffe. 50er, 60er, 70er Jahre. Clemens Holzmeister kam aus dem Exil wieder zurück, hat in der Türkei auch ganz große Bauten gehabt, wie zum Beispiel auch den Regierungssitz unter Atatürk, und hat auch in Wien und in Salzburg und auch in Niederösterreich weiter gebaut. Also Kramreiter ist, glaube ich, 1965 gestorben. Aber wie schon gesagt, hier ging eine Tradition des modernen Kirchenbaus weiter und natürlich auch eine Liberalisierung der katholischen Kirche.
Ja, wunderbar, Walter. Danke. Jetzt haben wir, glaube ich, dein Herzensthema abgearbeitet, die modernen Kirchen in Wien. Vielleicht finden wir auch noch einen Sponsor, der uns über ein paar weniger moderne Kirchen sprechen lässt. Also
wir werden sicher noch über Kirchen sprechen.
Ja. Okay, das ist jetzt ebenso eine Ankündigung wie eine Drohung. Es verabschieden sich Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Einen umfassenden Überblick zum Thema Austrofaschismus und städtebauliche Maßnahmen gibt das Buch von Andreas Suttner, Das schwarze Wien. Bautätigkeit im Ständestaat 1934 bis 1938, erschienen bei Möhlau 2017. Der Bogen dieser Arbeit reicht von Klerikal- bis Profanbauten und beleuchtet die hinter- und politischen Beweggründe für das manchmal recht halbherzige Vorgehen eines totalitären Systems. Einen etwas umfassenderen Überblick in einzelne Ereignisse während der Periode des Austrofaschismus gibt das Buch Maskeraden – Eine Kulturgeschichte des Austrofaschismus. Die Autoren Alfred Pfoser, Bela Raschki und Hermann Schlösser dröseln die Geschichte von 1934 bis 1938 anhand einzelner historischer Begebenheiten auf und eröffnen ein Kaleidoskop unterschiedlichster Aspekte einer sich zunehmend faschisierenden Gesellschaft, erschienen bei Residenz 2024. Für den großen Überblick hinsichtlich Kunst und Diktatur ist man auch mit Jan Tabors Ausstellungskatalog Kunst und Diktatur, Architektur, Bildhauerei, Malerei in Österreich, Deutschland, Italien und Sowjetunion 1922 bis 1956 gut bedient. Die Ausstellung fand 1994 im Künstlerhaus statt. Der Katalog erschien bei Grasl.